Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Das Coronavirus hat Europa immer fester im Griff, auch Deutschland. Heute wurde ein dritter Todesfall bestätigt und immer mehr Großveranstaltungen werden landesweit abgesagt. Gleichzeitig laufen die Eindämmungsmaßnahmen auf Hochtouren. Wir schauen uns gleich Beispiele aus Berlin und Brandenburg an. Und wir schauen auch nach Hamburg. Dort scheint es jetzt in Richtung Rot-Grün wieder zu gehen, nach der Landtagswahl dort vor einigen Wochen. Zeit gewinnen lautet im Prinzip schon seit vielen Tagen das Motto in Deutschland mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus. Bundeskanzlerin Merkel hat das heute auch so noch einmal bekräftigt. Das Gesundheitssystem soll nicht an seine Überlastungsgrenze kommen, möglichst. In Berlin sehen konkrete Maßnahmen dahingehend zum Beispiel so aus, dass separate Untersuchungsstellen für Verdachtsfälle eingerichtet werden. Eine davon befindet sich ab sofort in der Klinik des Deutschen Roten Kreuzes im Stadtteil Westend. Was das praktisch bedeutet, sowohl für Patienten als auch für Personal, das hat sich Sebastian Engelbrecht für uns angeschaut.
Ein trutziger roter Klinkerbau in Berlin-Westend dient jetzt als Corona-Untersuchungsstelle. Das Gebäude stand leer. Früher mal diente es als Institut für Tropenmedizin. Dilek Kalaici, Berlins Gesundheitssenatorin, präsentiert den Bau als ambulantes Diagnostikzentrum für Corona-Verdachtsfälle.
Wir müssen mit weiteren Fällen in Berlin auch rechnen. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine weitere Infrastruktur in Berlin entwickelt haben. Das gesamte Gesundheitssystem ist hier natürlich gefragt. Das ist der öffentliche Gesundheitsdienst, das sind die niedergelassenen Ärzte und Ärzte, vor allem aber auch unsere Krankenhäuser.
Eine der Jalousien hängt schief. In den Wänden klaffen offene Bohrlöcher. Aber wen interessiert das schon? Wichtig ist, das Gebäude hat einen eigenen Eingang und einen separaten Ausgang, getrennt von den anderen Stationen des Krankenhauses.
Nicht jeder, der Husten hat oder Fieber hat, sollte hierher kommen, sondern wir sagen begründete Verdachtsfälle. Das heißt, da muss jemand schon auch Kontakt zu einem positiven Fall hatten oder eben in einem Risiko gewesen sein oder Symptome haben. Nur die sollten tatsächlich hierher kommen zur Abklärung. Hier wird professionell beraten, abgeklärt.
Die Patienten warten zunächst in einem weißen Zelt vor der Tür. Ein Mitarbeiter bittet sie dann einzutreten. Robin Köck, Chefarzt am Institut für Hygiene, erklärt das Verfahren.
Aus diesem Vorwartebereich werden sie dann nach und nach hier in das Gebäude reingelassen. Das machen wir deshalb so, weil wir hier eben nur einen kleineren Wartebereich zur Verfügung haben. Und da möchten wir einfach verhindern, dass hier zu viele Menschen dann auf einem Haufen sozusagen warten müssen.
Jetzt zeigen Sie uns das nochmal.
Hinter einer Scheibe sitzt ein weiterer Mitarbeiter des Krankenhauses und nimmt die Daten der Patienten auf.
Da haben wir das Glück hier in dem ehemaligen Tropeninstitut, dass wir da schon Vorrichtungen haben, dass Personal halt hinter Scheiben sitzen kann und die Registrierung der Patienten machen kann. Und auch der Arzt sitzt im Untersuchungszimmer hinter einer Scheibe und unterhält sich über einen Lautsprecher mit den Patienten. Nur die Krankenschwester, die den Rachenabstrich macht, die hat natürlich entsprechend Schutzkleidung an.
Und dann geht man raus und wartet dann auf. Man kriegt hier eine Nummer.
Im Wartezimmer stehen rote Stühle im Abstand von einem Meter an den Wänden. Die Patienten erhalten eine Nummer, werden aufgerufen.
Hier genau wartet man, bis man aufgerufen wird. Es ist relativ leer eigentlich, maximal 10 Patienten, die hier warten.
Mit viel Abstand
mit relativ großzügigem Abstand zueinander, genau. Und
auch
eben
mit Schutzkleidung?
Auch mit dem Mund-Nasen-Schutz, den sie schon am Eingang bekommen haben.
Endlich ist der besorgte Patient zum Arzt vorgedrungen. Auch der sitzt hinter einer Glasscheibe im Nebenraum. Gesundheitssenatorin Kalaici spricht über Mikrofon und Lautsprecher mit ihm.
Sie brauchen nichts drücken, nein, das macht der Arzt von der anderen Seite.
Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sehr gut, ich höre Sie auch gut. Und hier findet das Beratungsgespräch dann statt, also die Anamnese. Und wie viele Fragen sind das, die Sie dann so abarbeiten? Also
knapp unter 20.
20.
Status gestern um 12 Uhr waren, dass von 37 untersuchten Patienten 12 oder 13 aus den NDW-Gebieten stammten oder direkten Kontakt zu Zuinfizierten hatten bewiesene Infizierten damit begründete Verdachtsfälle.
Der Arzt entscheidet, ob der Patient auf das Coronavirus getestet wird. Eine Schwester nimmt den Abstrich.
Personal mit Vollkonturen.
Genau, mit einer Atemschutzmaske und Kittel und Handschuhen und praktisch so, wie das für Coronaviren sein soll, Schutzbrille. Der Patient nimmt Platz kurz und bekommt dann eine Abstrichuntersuchung. Das geht relativ schnell, muss man sagen. Ja, bekommt dann die Information, nochmal gesagt, dass er jetzt nach Hause gehen kann, dass er keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen sollte, sich eher zu Hause aufhalten sollte, bis das Testergebnis da ist.
Robin Köck hat sich eine Grenze gesetzt. Nur 50 Tests am Tag schafft seine Corona-Untersuchungsstelle. Gestern, am Tag der Eröffnung, ließ er sein neues Institut mittags um 12:30 schließen. Wer dann vor verschlossener Tür steht, muss am nächsten Morgen um 9 Uhr wiederkommen.
Separate Corona-Testräume in einem Klinikum in Berlin. Das war eine Reportage von Sebastian Engelbrecht. Und auch in Berlin sind mittlerweile Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmern fürs Erste abgesagt. Und das gilt mittlerweile auch für die Hansestadt, für Hamburg. Seit einigen Stunden ist das bekannt. Parallel dazu ist die Regierungsbildung in der Hansestadt in vollem Gange. Wahlsieger Peter Tschentscher und die SPD hatten es sich ein bisschen offen gehalten, ob sie mit den Grünen oder vielleicht doch eher mit der CDU in Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Jetzt scheint es aber wieder klar Richtung Rot-Grün zu gehen. Also weiter wie in den 5 Jahren bisher. Die SPD hat sich gestern dazu geäußert. Heute gaben die Grünen ein Statement ab. Verfolgt hat das für uns Christine Jansen in Hamburg. Frau Jansen, wie gesagt, Rot-Schwarz war ja durchaus auch im Gespräch in Hamburg als mögliche Variante. Nun aber doch Kurs auf weitere 5 Jahre Rot-Grün. Kommt das überraschend?
Nee, also eigentlich ist das für uns hier keine Überraschung, auch wenn es im Wahlkampf in Hamburg zuletzt ja doch etwas sehr hakelig zuging. Nach immerhin 5 harmonischen Jahren war dann doch Rot-Grün eigentlich naheliegend. Die Schnittmengen sind ja groß, das Vertrauen war grundsätzlich ja auch da, bis die SPD im Wahlkampf doch noch die Knute auspackte und den Grünen hier und da Vorwürfe machte. Ausgerechnet in ihrem ureigensten Feld der Umweltpolitik, da müsste die SPD den grünen Umweltsenator noch antreiben, seine Behörde käme die notwendigen Klima Gesetze nicht auf den Weg gebracht. Die SPD hat außerdem die Grünen verärgert, weil sie grüne Themen dann doch recht flott besetzte, zum Beispiel neue Vorschläge machte, 2 Tage vor der Wahl in Sachen Kohlekraftwerk Moorburg, wie die SPD das umweltfreundlich umbauen könnte. Dann auch noch ein autoarmes Konzept für die City, bei ihnen abgeschrieben, sagten die Grünen. Also da war Musik drin, aber jetzt geht es wohl ganz friedlich gemeinsam weiter.
Und war das auch zu hören bei den Statements, die die Parteien jetzt abgegeben haben neulich?
Ja, das klang teilweise schon wie nach einer Paartherapie. Peter Tschentscher, der Hamburger SPD-Bürgermeister, sagte, es sei alles im grünen Bereich. Das war eigentlich ein kleiner Versprecher, aber die Grünen hat es natürlich gefreut. Tschentscher sprach durchgehend von konstruktiven Sondierungen, großen Schnittmengen. Das betonten beides auch die Grünen. Und sie wollen nun Verhandlungen auf Augenhöhe. Schließlich haben sie ihr Wahlergebnis auf 24% fast verdoppelt. Aber wenn man genau hinhört, vermeiden sowohl SPD als auch Grüne, Dinge zu wiederholen, die dem anderen wehtun könnten. Also die SPD betont, sie hat die ganze Stadt im Blick. Die Grünen unterstreichen, sie wollen eine starke Wirtschaft, ja eigentlich nicht so grünes Kernthema. Und beide sagen, es gibt keine unüberbrückbaren Gegensätze, alles sei in Verhandlungen lösbar. Der Wille ist also da. Ich würde sagen, die SPD ist entgegenkommend, die Grünen ganz handsam und persönlich harmoniert man auch wieder besser.
Und wie schnell könnte das jetzt gehen, bis da eine Regierung am Ende stehen könnte?
Also nächste Woche soll es mal losgehen, dann ein paar Wochen dauern. Es gebe aber keine Eile, sondern Sorgfalt gehe vor Schnelligkeit, meinte gestern der Bürgermeister. Wenn es etwa so läuft wie vor 5 Jahren, dann könnte am 6. Mai ein neuer Senat ins Amt kommen.
Und Sie haben gerade gesagt, das Stichwort, keine unüberbrückbaren Gegensätze soll es da jetzt zwischen diesen Parteien geben. Mhm. Trotzdem nochmal die Frage, gibt es vielleicht doch da Knackpunkte, die ja das Ganze doch gefährden könnten, den Erfolg?
Die gibt es, man reitet nur im Moment noch nicht drauf rum. Ich denke, da werden wir in den Verhandlungen, die beide auch als wahrscheinlich hart bezeichnen, noch sehen. Aber sicher ist ja, die Grünen wollen unbedingt, wie gesagt. Und die Hamburger SPD hat noch die CDU in der Hinterhand. Auch mit einer 11% CDU würde es nämlich reichen für Rot-Schwarz. Also wenn die Grünen das übertreiben mit ihrem Superwahlergebnis und doch zu anspruchsvoll werden, die SPD mit ihren 39% hat noch eine zweite Option und die möglichen Knackpunkte, nach denen Sie gefragt haben, sind: Die Grünen haben im Wahlprogramm eine eigene Verkehrsbehörde stehen. Die will die SPD nicht. Die Fragen rund um wie autoarm oder autofrei ist denn nun die City, die sind strittig, genauso wie die Geschwindigkeit, wie wir zur klimaneutralen Stadt werden. Und dann noch ein großes Infrastrukturprojekt, die sogenannte Hafenautobahn, eine Hafenquerspange, die zwei Autobahnen südlich der Elbe verbindet. Die lehnen die Grünen ab. Aber während der Sondierung haben sie sich in all diesen Fragen schön bedeckt gehalten. Und offen sind natürlich auch die Personalfragen. Wie viele Senatoren mehr wollen die Grünen? Und klar ist, der Senat hat 11 Senatoren. Der wird nicht einfach ausgeweitet. Aber ich sag mal, daran scheitert Rot-Grün am Ende nicht.
Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf das andere große Thema, das nicht nur Hamburg derzeit beschäftigt, das Coronavirus. Wie geht's aktuell jetzt nach den neuesten Entwicklungen in die Hansestadt damit um?
Also die Hansestadt hat gestern gesagt, wir sind da ganz flexibel. Dann hat es eine Absprache gegeben, ja, zwischen Bund und den Ländergesundheitsbehörden. Und im Moment sieht es so aus, dass die Gesundheitsbehörde hier noch Details klärt. Also ganz genau weiß ich es noch nicht. Heute Nachmittag wird das erst bekannt. Aber es sieht so aus, dass auch in Hamburg nun Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer abgesagt werden sollen. Gestern, wie gesagt, hieß es noch, es soll eine flexible Linie geben. Aber wichtig war der Hamburger Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks von der SPD auch, dass es keinen Flickenteppich gibt, weil das ja kein Mensch mehr versteht, diese verschiedenen Vorgehensweisen. Ihr war also wichtig, ein einheitliches Vorgehen zwischen Bund und Ländern. Und das wird es denn wohl sein, sodass Hamburg auch Großveranstaltungen verbieten wird, vielleicht mit ein bisschen Augenmaß mit drinnen und draußen und so. Und als erstes könnte aber das Zweitligaspiel von St. Pauli betroffen sein, am Sonntag gegen Nürnberg. Da könnte das Millerntor-Stadion dann zur Geisterkulisse werden. Aber Details, wie gesagt, heute Nachmittag.
Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Live aus Hamburg für uns Christine Jansen. Längst nicht nur in Asien führt die Ausbreitung des Coronavirus zu drastischen Maßnahmen. Mit Italien steht mittlerweile ja ein ganzes Land in Europa im Prinzip weitgehend unter Quarantäne. Soweit ist es in Deutschland derzeit nicht, aber auf kommunaler Ebene gibt es durchaus ähnliche Beispiele. Im Ort Neustadt an der Dosse in Brandenburg sollen seit Montagnachmittag 2/3 der Einwohner vorerst zu Hause bleiben. Über die genauen Hintergründe dort und was das für die Menschen vor Ort bedeutet, im Alltag. Darüber berichtet unser Landeskorrespondent Christoph Richter.
In Neustadt kann das Leben ganz normal weitergehen. Es ist keine Abriegelung einer Stadt oder der entsprechenden Straßenzüge und Ortschaften.
Entwarnt Sozialdemokrat Ralf Reinhardt. Er ist der Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, zu dem auch die Stadt Neustadt an der Dosse gehört. Hier müssen derzeit mehr als 2000 Menschen zu Hause bleiben. Auch die 30 Mitarbeiter der Amtsverwaltung haben frei. Bis vorerst zum 17. März wurde für alle häusliche Isolation angeordnet.
Es hat in Neustadt Dosse am 2. März einen Kontakt mit einer Covid-19-infizierten Person gegeben, in einer Beratung, die über mehrere Stunden dauerte. Diese Teilnehmer der Beratung waren Lehrer an der Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt. Es ist leider erst am Samstag darauf folgend, also 5 Tage später, zu unserer Kenntnis gelangt.
Was dazu geführt habe, dass die bei der Beratung anwesenden Personen die ganze Woche über mit Schülern und Hortkindern Kontakt hatten. Insgesamt seien somit etwa 900 Menschen mit der infizierten Person in Kontakt gekommen, so Landrat Ralf Reinhardt weiter.
Und da wir nicht genau nachvollziehen können, wer in dieser Zeit von 5 Tagen alles miteinander in Kontakt gestanden hat, haben wir hier die Empfehlung ausgesprochen, dass die Eltern, Familien, Haushaltsangehörigen dieser 900 Personen sich bis zum Ablauf der Inkubationszeit zu Hause aufhalten und sich in eine eigene häusliche Isolation begeben.
Das sind derzeit exakt 2250 Personen. Bei genau 3645 Einwohnern betrifft das zwei Drittel der in Neustadt lebenden Menschen. Doch Straßenkontrollen oder Polizeisperren zur Überwachung der Quarantäne gibt es nicht. Das könne man auch gar nicht leisten, sagt Amtsdirektor Dieter Fuchs gegenüber dem RBB.
Die Möglichkeiten haben wir nicht. Wir appellieren an die Betroffenen, dass sie diese Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, auch umsetzen. Die Möglichkeit der Kontrolle, das können wir nicht personell stemmen.
Die häusliche Quarantäne sei keine drastische Maßnahme. Es gehe schlicht darum, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, sagt Landrat Ralf Reinhardt noch. Das diene dem Schutz der Bevölkerung in der Region. Neustadt sei keinesfalls eine verbotene Stadt. Jeder, der wolle, anders als in Italien, könne nach Neustadt reisen, dürfe sich hier völlig frei bewegen, ergänzt Reinhardt mit ernster Miene. Betroffen von der Quarantäne sind auch mehr als 700 Schülerinnen und Schüler der Prinz-von-Homburg-Schule, weil hier aber, das ist bundesweit einzigartig, Reiten ein Unterrichtsfach ist, Lernen und Leben das ganze Schuljahr über, viele Kinder aus dem ganzen Bundesgebiet in Neustadt an der Dosse. Sie kämen unter anderem aus Aurich in Niedersachsen, Hennstedt-Ulzburg bei Hamburg oder dem benachbarten Sachsen-Anhalt, listet Landrat Reinhardt auf.
Sie sind schon nach Hause abgereist. Wir haben dort hinterher telefoniert und informieren lassen, dass man auch dort bitte diesen Hinweisen, die wir hier den Einheimischen gegeben haben, beachtet und hoffen, dass dort auch die Vernunft obsiegt.
Der Alltag in Neustadt, wie früher, also vor der Corona-Krise. Die Menschen gehen in den Supermarkt, plauschen miteinander oder trinken einen Kaffee beim Bäcker. Alles läuft im üblichen Takt. Das Leben hat sich überhaupt nicht geändert, sagt Verkäuferin Hildegard, die ihren richtigen Namen nicht im Radio hören will.
Gestern waren ein paar mehr, heute sind wieder ein paar weniger, aber das ist generell, dass wir einen Tag ein bisschen Ruhe haben und der nächsten Tag wieder ein bisschen normal ist. Also für uns ist es normal, sagen wir mal so.
Sie sehe auch Menschen in der Stadt, sagt die Bäckereiangestellte noch leise, die eigentlich zu Hause bleiben sollten. Nicht jeder halte sich an die Auflagen. Menschen mit Mundschutz sind ihr im Laden auch noch nicht begegnet.
Also ich sehe das persönlich nicht schlimm dabei, sag mal so.
Auch in der benachbarten Fontane Stadt Neuruppin ist man gelassen. Keine Panik, keine Hysterie. Die Läden sind geöffnet, die Menschen hasten durch den kalten Märzregen.
Man muss sich da nicht immer zu verrückt machen, ja.
Sagt die 76-jährige Beate. Ihren Nachnamen will sie nicht im Radio hören.
Wir fahren trotzdem in der Gegend rum und müssen zwar nicht gerade dahin, wo viele Menschen sind und wo Menschenansammlungen sind, aber sonst können wir ja das Leben nicht genießen, ne?
Ähnlich sieht es Köchin Annette Spiek.
Vielleicht ein bisschen übertrieben, ich weiß es nicht. Also ich mache mir noch keine großen Sorgen.
Im Land Brandenburg gibt es derzeit 16 bestätigte Infektionen. Beim Gesundheitsministerium spricht man von einer aktuell relativ entspannten Situation. So formuliert es zumindest Staatssekretär Michael Ranft am Montagnachmittag während einer Sondersitzung des Innenausschusses im Potsdamer Landtag.
Wir beobachten gemeinsam mit den Gesundheitsämtern die Entwicklung, das wissen Sie, weiter. Wir melden auch entsprechend und sind aber momentan der Auffassung, dass die Entwicklung in Brandenburg noch moderat verläuft.
Falls sich die Situation verschlimmern sollte, lägen aber entsprechende Notfallpläne in den Schubladen, die man sofort aktivieren könne. Während in Berlin alle Veranstaltungen ab 1000 Personen untersagt wurden, läuft im Land Brandenburg bis auf Weiteres alles nach Plan. Am Wochenende soll in Neustadt an der Dosse, obwohl über 2000 Menschen in Quarantäne sind, gar ein SPD-Parteitag des Kreisverbandes stattfinden.
Aus Brandenburg ein Bericht von Christoph Richter.